Es gibt hier in Gummeringen einige Leute, die ganz regelmäßig sich auf den Predigttext vorbereiten. Denen wird aufgefallen sein, dass heute eigentlich Apostelgeschichte 6 dran wäre. Aber wir wollen diesen Text in einem halben Jahr in einem Gottesdienst aufgreifen, wo es ums Thema Mitarbeiterschaft geht. Eine Steilvorlage ist es dort. Also haben wir uns entschieden, jetzt den Predigttext von Erntedank zu nehmen, weil wir am Erntedank über Erntedank predigen und nicht diesen Text. Also, der ist jetzt frei geworden damit. Nur zur Erklärung. Stellen Sie sich vor, Sie müssten eine Skizze malen, die möglichst knapp den Begriff Einheit auf den Begriff bringt, auf den Punkt bringt, darstellt. Was würden Sie malen? Einheit. Vielleicht einen Kreis. Das Bild der Vollkommenheit. Ohne Ecken und Kanten, eine runde Sache. Ich sprach gestern bei der Trauung über den Ehering, geradezu ein grandioses Bild für Harmonie. Oder vielleicht ein anderes Bild hätten Sie gewählt, was liegt näher als den Punkt zu nehmen. Verdichtet, der Einstichpunkt eines Zirkels, könnte man sagen. Je klarer die Mitte ist, je klarer das Zentrum ist, desto weiter sind anschließend die Kreise möglich. Der eine Punkt, der die Welt aus den Angeln hebt, sich nicht verzetteln, sondern sich konzentrieren können, ein Zentrum haben. Oder Sie hätten vielleicht das Bild des Bausteins in der Mauer genommen. Ausdruck von Stabilität. Nichts wackelt, das Gebäude hält. Alle sind gleich, keiner schert aus. Alles passt perfekt zusammen. Alle fügen sich ein in ein größeres Ganzes. Nur ist das hier eigentlich ein Bild der Einheit oder nicht vielmehr der Einheitlichkeit? Der Predigtabschnitt, den ich gleich lesen werde, redet von der Einheit der Christen, um das, was uns als Gemeinde zusammenhält. So gesehen würden wahrscheinlich die meisten von Ihnen als erstes ein Kreuz malen, das Zeichen Jesu. Und Sie lägen damit natürlich genau richtig. Erst letzte Woche habe ich hier daran erinnert, was Paulus schreibt: Einen anderen Grund kann doch niemand legen, als den gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Also als Christen sammeln wir uns um ihn. Er ist die Mitte, er ist der Grund, das Fundament. Wir sind der Leib Christi, schreibt Paulus gleich mehrmals in seinen Briefen. Nur heute soll es sehr viel konkreter werden, praktischer. Es geht um gelebte Einheit. Also nicht nur um die sogenannte unsichtbare Kirche, wie es Martin Luther immer wieder mal ausgedrückt hat. Die Ecclesia Invisibilis. Also nicht nur um das, was uns von Gott her verbindet, sondern auch, wie wir das denn leben. Eines ist, glaube ich, von vornherein klar, das ist anders als bei einer Partei. Dort heißt es bloß keinen öffentlichen internen Streit. Auf Parteitagen wird gebetsmühlenartig die Einheit beschworen. Einer für alle und vor allem heißt es aber alle für einen. Der Kandidat muss vorne stehen, interne Kontroversen sind verboten. Nach Möglichkeit wird dann auch ein festes Programm verabschiedet und dann gilt das Gebot der sogenannten Parteidisziplin. Ab jetzt müssen alle immer gleich abstimmen, immer ins gleiche Horn stoßen, dieses Programm jetzt nicht mehr in Frage stellen. Ich möchte keine Parteienschelte betreiben, aber das kann nicht unser Modell sein. Es zeichnet uns gerade als Evangelische aus, dass wir eine Kultur des ständigen Gespräches haben. Man könnte sogar sagen, der nie endenden Auseinandersetzung. Also unsere Stärke liegt gerade nicht im starken Anführer, alle für einen. Und auch nicht in der Stärke eines bestimmten dogmatischen Systems, eines Parteiprogramms, das dann nicht mehr berührt werden darf, sondern unsere Stärke liegt doch in der Qualität unseres Dialoges. Und wir dürfen das ruhig verallgemeinern. Die Einheit der Kirche Jesu muss überzeugend genug sein, dass sie das stetige Ringen um die richtigen Einzelentscheidungen zulässt. Das stetige Ringen, das nie endende Gespräch. Eine Partei sollte nicht das Vorbild sein und erst recht nicht eine Diktatur. Dort werden Andersdenkende kaltgestellt. Früher in der DDR hat man es mit dem Gedanken der Einheit dann auch heftig übertrieben. SED, Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, im Gleichschritt Marsch. So kann es nicht sein. Die Einheit der Kirche Jesu ist auch mit Sicherheit viel mehr als nur eine diplomatische Formel. Auch wenn man manchmal sich dieses Eindruckes nicht verwehren kann, wenn wir sehen, wie sich Kirche darstellt in der Öffentlichkeit. Und wir kennen das ja aus dem Fernsehen, das zur Schau gestellte Händeschütteln der Staatschefs, die in ihren Vereinbarungen dann aber nicht mal die elementarsten Einigungen zustande bringen in ihren Verhandlungen. Und man fragt sich, wo Europa noch hinsteuert, was aus der NATO wird, aus den Vereinten Nationen. Es sieht immer gut aus, wenn die Herrschaften so schön nebeneinander stehen und sich die Hände schütteln. Aber was ist eigentlich dahinter noch? Ein Modell oder gar Vorbild für die Einheit der Kirche Jesu Christi sind solche Zusammenschlüsse jedenfalls nicht. Wahre Einheit ist ohnehin viel mehr als nur ein vertraglicher Zusammenschluss. Es geht bei der Einheit der Kirche nämlich gar nicht vorrangig um irgendwelche institutionellen Fragen, etwa um die Zusammenarbeit der Kirchenleitungen von römisch-katholischer Kirche und der evangelischen Kirchen oder um die Zugehörigkeit zu einer Kirchenunion, zu einer Arbeitsgemeinschaft der christlichen Kirchen, die bei uns im Kirchengemeinderat wohl eine Rolle spielt, wenn es um Zulassung von externen Gottesdiensten in unseren Kirchengebäuden geht oder so. Aber die Frage nach der Einheit der Kirche ist anders zu stellen. Sie ist ganz schlicht und auch sehr konkret die Frage nach der Art und Weise, wie wir unseren Glauben leben. Ob wir einander wahrnehmen, ob wir zusammengehören, ob wir in Konkurrenz zueinander stehen oder uns aneinander freuen können. Ich lese aus Epheser 4 ab Vers 1, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist. Wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Nochmal, was schafft Einheit? Erstens, lebe deiner Berufung entsprechend. Berufung meint in diesem Zusammenhang ein Ziel. Dort will Gott dich haben. Für Paulus ist das klar, Gott hat uns in den Himmel berufen. Er will seine Ewigkeit nicht ohne uns verbringen. Das ist ein Ziel, man kann sagen, eine Vision, die größer ist als wir selbst. Lebt also nicht kleinlich, lebt perspektivisch. Gottes Reich erwartet euch, ihr gehört jetzt schon dazu. Hold on, keep your eyes on that prize. So ist der Text eines bekannten Spirituals. Damals waren es in den USA die Negersklaven, die es angestimmt haben. Bleib doch dran, behalte das Ziel vor Augen. Du gehst auf Gottes Ewigkeit zu. Und das gibt Kraft und Hoffnung. Gerade in einem schweren Alltag, der scheinbar perspektivlos ist. Und wissen Sie, wie stark steht eine solche Perspektive im Kontrast zu dem Vorwurf, der leider immer noch zu hören ist und ursprünglich von Karl Marx stammte, als wäre unser Glaube, der mit Gottes Ewigkeit rechnet, eine Art Ruhekissen, als wäre Religion Opium für das Volk. Damals gab es im Fernost diese berüchtigten Opiumhöhlen, wo die Menschen eingedampft wurden mit halluzinatorischen Drogen, und sie sich sozusagen geistig herauslösten aus der Realität und dabei völlig lethargisch wurden. Aber das Gegenteil ist doch der Fall, wenn wir von christlicher Hoffnung reden. Der Berufung würdig zu leben, das ist sicher kein Ruhekissen, das spornt an. Der Berufung würdig zu leben heißt aber auch, sich nicht zu verhaspeln in Aktionen und Stress. Wir können schon jetzt souverän und gelassen sein, dass Gott uns bei sich haben möchte. Das meint sicher keinen triumphalen Auftritt, als hätten wir Gottes Reich in der Tasche, so wie man einen dicken Geldbeutel in der Tasche haben kann. Der Berufung würdig zu leben meint, einen weisen Blick über den Horizont hinaus zu haben, noch einmal einen Schritt weiter zu schauen als das Alltagsgeschäft mit seinen Rangeleien und Zwängen. Und ich frage mich immer wieder, was wäre, wenn die Menschen als allererstes über uns Christen genau das sagen würden? Das sind Menschen, die schauen weiter hinaus, die schauen über den Horizont hinaus und lassen sich deshalb nicht so sehr vereinnahmen von unseren Alltagsrangeleien. Ein solcher Blick hinter den Horizont verschafft Weite und es bewahrt uns davor, uns gegenseitig das Leben schwer zu machen, uns gegenseitig auf die Füße zu treten. Wer als Läufer ein Fernziel hat, braucht sich nicht darum zu kümmern, ob man dem anderen rechts und links noch in die Waden tritt. Sie kennen das vom Sport, wenn man diese Mittelstreckenläufe wahrnimmt, da geht es immer sehr eng zu und man versucht auch einander mit den Schultern möglichst abzudrängen, um die möglichst kürzeste Linie zu schaffen. Aber bei den Marathonläufen mit 42 Kilometern, da ist das was anderes. Da kann man sich auch mal leisten, einfach um einen herumzulaufen, der einem da gerade stört. Und so sollte unsere Haltung sein als Christen. Wir haben doch Gottes Ewigkeit vor uns, da können wir es uns doch leisten, mal einen kleinen Umweg zu gehen. Und müssen nicht ständig die Ellbogen ausfahren. Christen sind Menschen mit einer Berufung, also Menschen mit Weitsicht. Lebt der Berufung würdig, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Demut heißt schlicht, nicht alles gleich persönlich zu nehmen. Nimm dich nicht so wichtig, es geht um mehr als um dich und dein Ego. Unsere Berufung ist schließlich größer als der eigene Stolz, ist stärker als die persönliche Ich-AG, die gerade jeder versucht, in der Öffentlichkeit zu inszenieren. Und man kann ja schon nachdenklich werden über die vielen sogenannten Selfies, die im Internet zu sehen sind. Da fotografiert man nicht mehr einen bemerkenswerten Ort, sondern stellt immer sich selbst in den Vordergrund des Bildes. Das eigene Gesicht rückt in den Mittelpunkt des Interesses. Demut im biblischen Sinn heißt, da ist was Größeres als ich selbst. Ich habe es nicht nötig, mich ständig um mich selbst zu drehen. Und das ist die Basis von Einheit. Sanftmut ist Freundlichkeit, ist Ausgeglichenheit. Das Gegenteil von Jähzorn. Denken Sie bitte also nicht an die sanften Heinis jetzt, die so beim Händedruck, wo man den Eindruck hat, man hat eine warme Banane in der Hand. Sanftmut meint Ausgeglichenheit, Freundlichkeit. Und Geduld meint nicht Duldsamkeit, sondern nicht eine fromme Ergebenheit, die alles hinnimmt. Im Gegenteil, Geduld meint Beharrlichkeit in biblischer Sprache. Beharrlichkeit, dran zu bleiben an der Berufung, sich nicht gleich umpusten zu lassen. Und ich denke, ein sprechendes Beispiel sind missionarische Bewegungen oder auch die Einheit, die oft gerade auf dem Missionsfeld zu erfahren ist. Übergreifend, über Konfessionen hinweg, wenn Christen eine gemeinsame Aufgabe, eine gemeinsame Berufung entdecken, kommt man zusammen und ergänzt einander. Einheit wächst dann wie von selbst. Das zweite, ertragt einer, das ist runtergefallen, einer den anderen in Liebe. Als Symbol hätten wir natürlich vorhin auch das Herz nehmen können für die Einheit. Das wohl stärkste Erlebnis von Einheit, wenn das Leben mit I geschrieben wird. Dann braucht man, vielen Dank, sich nicht mehr um Einheit Gedanken zu machen, dann ist sie da. Einheit der Liebe ist nämlich auch das krasse Gegenteil zu einer Einheit, wie es im Bild der Bausteine ausgedrückt wird. Hier geht es ja nicht um Gleichschaltung, nicht um den Fritz Mustermann, den Einheitschristen. der genau in die Gemeinde passt, sondern bei der Liebe finden doch gerade verschiedene Menschen zusammen. Gegensätze ziehen sich an, sagt man bekanntlich. Liebe hier ist sicher nicht die Liebe, in der es knistert, die Liebe eines Liebespaares. Oder vielleicht doch. Man darf sich in einer Gemeinde auch mal richtig gern haben, sich gegenseitig mögen, warum nicht? Aber es heißt hier sehr realitätsnah, ertragt einander in der Liebe. Die scheinen sich damals auch schon manchmal mächtig gegenseitig auf die Nerven gegangen zu sein. Und ich finde das sehr entlastend. Und je genauer wir die Briefe der Apostel anschauen, desto mehr schlägt durch, dass es damals in den frühen Gemeinden manchmal ganz schön krachte. Die lebten keinen frommen Schmusekurs, der allen Konflikten auswich, sondern waren damals schon eine richtig inhomogene gesellschaftliche Gruppe. Inhomogen, in der es alles andere als spannungsfrei zuging. Und ich bin sicher, die haben damals schon gestritten über die Frage, welche Lieder wir denn singen und welche Sprache wir sprechen und wie wir uns denn anziehen wollen und zu welcher Uhrzeit man am besten Gottesdienst feiern kann und wie lange die Gottesdienste dauern dürfen und. Ertragt einander in der Liebe. Und ich sage das mit großer Deutlichkeit, weil ich mir darum Sorge mache. Ertragen wir uns eigentlich noch gegenseitig? Freuen wir uns noch daran, dass es Menschen gibt, andere Generationen, die neben uns in der Kirchenbank sitzen? Wollen wir das? Oder sagen wir, naja, Gottesdienst soll doch bitteschön das Fest sein, wo wir nur unter Gleichgesinnten und Gleichgestellten und Gleichgeprägten zusammenkommen? Ich konnte es in Jerusalem vor wenigen Wochen wieder entdecken, die Schönheit der Vielfalt. Was für unterschiedliche Christenmenschen gibt es weltweit, die sich dort zum Beispiel in jener Auferstehungskirche vereinen, die auch Grabeskirche genannt wird. Aber sie heißt eigentlich Anastasis, Auferstehungskirche, denn die Menschen, die dort miteinander eine etwas skurrile Wohngemeinschaft bilden und sich hin und wieder auch mal heftig streiten, fühlen sich enorm verbunden, weil sie wissen, sie sind an dem Ort der Auferstehung Jesu Christi. Und es hat mich sehr berührt, als ich gesehen habe, wie ein armenischer Mönch durch die Kirche ging. Man geht dort regelmäßig durch die Kirche mit einem Weihrauchfass zu bestimmten Tageszeiten und danach kam der syrische Mönch und sie standen einander gegenüber. Beide verrichteten dieselbe Aufgabe hintereinander, weil es von verschiedenen Konfessionen genutzt wird, dieses Gebäude. Und dann verbeugten sie sich voreinander und schwenkten das Weihrauchfass gegeneinander zu. Ich heilige dich mit. Das ist die Einheit der Kirche, dachte ich, bei aller Verschiedenheit und auch bei mancher Skurrilität, die sich dort in der Grabeskirche findet. Ertragt einander in der Liebe. Die Liebe sucht nicht das Ihre, so hat es Paulus einmal definiert. Sie sucht nicht sich selbst, sie sucht das Glück des anderen. Und dann natürlich ein weiteres Bild, das Band des Friedens, das wäre auch ein mögliches Symbol. Einheit zeigt sich hier als ein festes Band, also eine Verbindung zueinander, die einen nicht abschnürt. Ich stelle mir dieses Band vor wie ein Kletterseil, mit dem man sich gegenseitig halten kann in einer Seilschaft. Eben nicht wie einen Kälberstrick, der uns so zusammenschnürt, dass keine Bewegung mehr möglich ist. Das Band des Friedens und schließlich als letztes 7x1. 7-mal verwendet der Apostel jetzt das Wort 1. 7 Begriffe nimmt er, weil die Zahl 7 für Vollkommenheit steht. Und zwar für die Vollkommenheit aller Völker. 12 ist die Zahl Israels, 7 ist die Zahl der ganzen Welt. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater. Und wissen Sie, was mich daran speziell fasziniert? Das schreibt der Apostel in Epheser nicht ein Programm, also nicht einen 7-Punkte-Plan. Wie denn so etwas wie Einheit jetzt entstehen kann? Jetzt Ärmel hochkrempeln und mal los, mal schauen, wie viel Prozent wir bis nächstes Jahr verwirklicht haben. Nein, der Apostel argumentiert andersherum. Er sagt, Einheit ist längst da. Sie ist Realität, schon längst unsichtbar vorgegeben. Sie muss nicht erst noch werden, sie muss entdeckt werden. Wir haben doch seit eh und je einen Gott. Lebt das doch einfach, was längst gilt. Wir haben einen Herrn, lebt das doch. Wir kommen doch schon her von der Wirklichkeit, die uns in der einen Taufe zugesprochen wurde. Müssen Sie nicht erst herstellen. Die Einheit ist nicht nur eine Möglichkeit, sondern eine Wirklichkeit. Und ihr seid bereits durch diesen einen Herrn, die eine Taufe, den einen Geist miteinander verbunden. Und weil ihr alle daraus lebt, das auch nicht mehr überbieten könnt, deshalb habt ihr einander auch nichts voraus. Keiner kann sagen, schaut her, was ich als Christ schon alles erreicht habe. Denn wer geistlich wächst, landet immer wieder beim Ursprung, sodass wir nur staunend und stammelnd sagen können, danke Herr für das, was du uns schenkst. Der große Martin Luther, ein Leben lang hat er sich wie kaum ein anderer um die Wahrheit des Evangeliums und auch um seine eigene Lebensführung bemüht. Und am Ende auf dem Totenbett seine letzten Worte waren, wir sind Bettler, das ist wahr. Wir sind angewiesen auf Gott und tiefer konnte er seinen Glauben eigentlich nicht ausdrücken. Danke Herr für das, was du uns schenkst, das können wir stammelnd sagen, mehr nicht, mehr braucht es nicht. Danke für das Evangelium, für die Botschaft deiner Liebe, die uns doch schon zugesprochen wurde bei der Taufe. Danke für deinen Geist, für deine Gegenwart in unserem Leben. Danke für die Vergebung, die wir empfangen können. Mehr braucht es nicht. Und wer so erlebt, erfährt Einheit, freut sich daran, als Gemeinde zusammenzukommen, sich gegenseitig zu vergewissern, diesen Herrn zu haben, aus der gleichen Hoffnung zu leben. Aus dieser einen Berufung, dem gemeinsamen Ziel, auf das es sich zuleben lohnt, die Liebe, die einander erträgt, das Band des Friedens, das einander festhält, ohne einzuengen. Und schließlich die Vergewisserung um die Einheit, die doch da ist in dem einen Gott. Und darauf können wir nun wahrhaft aufbauen. Amen. Wir bekommen ein Lied zunächst vor.